Tag mit Caroline Pirich.
Schön, dass Sie da sind.
Auf RBB Kultur.
Als er vor 10 Jahren ein Konzert in der Waldbühne gegeben hat, war gleichzeitig Elton John in der Stadt zu einem Konzert. Aber mehr Zuschauer als bei Elton John waren bei ihm in der Waldbühne. 15.000 Menschen nämlich. Heute ist er unser Gast auf RBB Kultur und der Song, mit dem er berühmt geworden ist, ist dieser hier.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg, Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Was soll man auch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Chanel, es ist meistens Schlecker. Kein Wunder, dass so viele von hier weggehen aus Brandenburg. Da stehen 3 Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Brandenburg, ich fühl mich heute so leer, ich fühl mich Brandenburg. In Berlin bin ich einer von 3 Millionen, in Brandenburg kann ich bald alleine wohnen. Brandenburg. Im Adlon ist Brad Pitt und der Washington Denzel. Im Autohaus in Schwede ist Joachim Menzel. Brandenburg. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin. Deshalb will ich. In Brandenburg ist wieder jemand voll in die Allee geguckt. Was soll man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg? Es ist nicht alles Lafayette, es ist meistens Lidl. Kein Wunder, dass der Bogen nicht mehr fiedelt in Brandenburg. Wenn man Bisamratten im Freibad sieht, dann ist man im Naturschutzgebiet. Mark Brandenburg, Brandenburg, ich fühl mich heute so ausgebrandenburg. In Berlin kann man so viel erleben, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Brandenburg. Im Adlon ist heute Nacht Hillary Clinton, in Schwedt kann Achim Menzel das Autohaus nicht finden. Brandenburg. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja, Berlin. Alle wollen dahin. Berlin. Halleluja, Berlin. Halleluja. Lassen Sie mich durch, ich bin Chirurg, ich muss nach Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg.
Brandenburg von und mit Reinhard Grebe. Die ganze Zeit Feuerwerk, so könnte man das Leben von Reinhard Grebe eigentlich auch beschreiben. Es ist ein Künstler, den ich für seinen kreativen Output, seine Musikalität, seine Beobachtungsgabe und seine Spontanität bewundere. Reinhard Grebe hat nun ein Buch geschrieben, seine Autobiografie, Rheinland Grapefruit heißt sie. Lieber Herr Grebe, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Guten Tag.
Wir sind jetzt über Leitung verbunden. Wo sitzen Sie gerade?
Ich sitze gerade in einem Kabuff in einem Probenhaus in Dresden. Ich arbeite gerade am Theater in Dresden. Wir dürfen proben, zumindest, und an einem neuen Stück, Münchhausen. Und deshalb bin ich gerade hier, irgendwo hier wird geprobt, das ist so ein Gelände.
Also München.
Ehemaliges Militärgelände, da wird jetzt, sind Probenräume.
Münchhausen ist neu, Brandenburg, das Lied ist ein paar Jahre schon alt. Das ist ein Song, für den Sie viel Liebe und auch ein bisschen Hass bekommen haben. Haben Sie die Augen gerollt, dass wir damit anfangen?
Ach, ich bin ja einiges gewöhnt. Das ist auch kein schlechtes Lied, sagen wir mal so.
Sie spielen ganz gern damit. Sie spielen die ersten Takte beim Konzert an in der Waldbühne letzten Sommer. Aber dann Coitus Interruptus, der Song kommt nicht. Aber Sie können ihn immer noch ganz gerne hören selbst und spielen.
Ich habe mich gewundert am Anfang, dass plötzlich Leute reingerufen haben, spiel doch mal, mach doch mal. Und irgendwann habe ich das dann gelassen, weil das jetzt so das einzige Lied ist, was ich jemals geschrieben habe scheinbar oder weshalb Leute im Theater sind. Deshalb mache ich da so ein so mein Katzenklo quasi. Aber es geht schon. Es ist ein kleiner Spaß. Ja.
Bei Ihnen ist vor etwa einem Jahr eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert worden. Sie hatten mehrere Schlaganfälle erlitten, 2017 auch einen während eines Konzerts und dann nochmal. Jetzt waren Sie 2021 ein paar Wochen in der Reha. Währenddessen haben Sie Ihre Biografie geschrieben. War denn der Aufenthalt in der Reha und die schwere Diagnose, war das der Grund, dass Sie das Buch geschrieben haben?
Jein. Also ich habe im Sommer davor, also wann war das? Das war vor dem Lockdown, ne? Das war 2020, stimmt.
2020
im Sommer.
War während des Lockdowns.
Kam ein Verlag aus Dresden, Wohlan und Quist, zu mir. 2020 war das. Und ich habe ein Haus auf dem Land und da kamen die im Sommer daher und haben gesagt, hast du nicht Lust, deine Autobiografie zu schreiben? Du wirst doch nächstes Jahr 50, so haben sie gesagt. Und ich habe gesagt, ihr spinnt ja wohl, was soll denn das? Ich bin ja kein, wie sagt man, B-Promi oder so. Also, wer bin ich denn, also dass ich jetzt meine Autobiografie schreibe? Und dann habe ich erstmal gesagt, vielen Dank, tschüss. Aber das mache ich natürlich nicht. Und dann hat das so gearbeitet, dass die mir das überhaupt zutrauen. Die haben wirklich gedacht, da kommt so ein Ghostwriter an und macht so einen Tonband, stellt er an und ich rede drauf, ne? So wie das so ist. Und dann schreibt das vielleicht sogar jemand anderes. Das ist ein No-Go, es geht da gar nicht. Also, dann hat das so gearbeitet und dann kam die Krankheit. Und dann hatte ich irgendwie gedacht, das wäre ja was. Also nicht nur, weil ich jetzt vielleicht nicht mehr lange arbeiten kann oder ich wusste gar nicht, wie es mir so geht oder ob ich nochmal auf die Bühne kann und so weiter. Ob ich jetzt Berufsinvalide bin, wie das so hieß oder heißt. Und dann kam halt die Idee, dass man es über die Krankheit laufen lassen kann, also über den Tod oder über die Krankheit, dass man darüber sich erinnert, mit Erinnerungslücken, mit der Hirnkrankheit. Und das war so plötzlich, dachte ich, es wird Literatur, das kann ja was werden sogar. Und dann habe ich angefangen.
Es ist schön geworden, ich habe es hier so bei mir, es ist dick und schwer und groß und es sind viele tolle Zeichnungen drin, es sind Fotos drin,
fett, ja.
Ja. Es ist voller Text, dazu komme ich gleich noch. Erstmal wollte ich über den Titel sprechen, Rheinland Grapefruit. Rheinland ist klar, Sie sind in Frechen geboren, das ist bei Köln, aber Grapefruit?
Mein Spitzname.
Ach so. Sie unterhalten sich mit Nutria, das ist eine Art Wasserratte, die immer wieder vorkommt. Wie ist Nutria in Ihr Leben gekommen?
Die gab es ja wirklich, das war in Jena, wo ich am Theater war 5 Jahre lang. Da bin ich immer nachts so über die Saalebrücke gelaufen, so Gedankengänge eines jungen Künstlers, ne? So, oh Gott, Proben sind scheiße, wie werden sie besser? Und dann guckte ich nachts in das Wasser dieses Flusses und sah irgendeinen, ich dachte, das ist ein Krokodil, das ist irgendwie so ein 2-Meter-Teil schwamm da nachts, so ein Schatten schwamm da rum. Und es war kein Krokodil, sondern ein Nutria, die tauchen da öfters auf an der Saale, der so ein Schilf mitschleppte für seinen Nestbau. Also das war so ein komisches Ungeheuer. Und deshalb habe ich da das eingebaut, dass ich mit einem Nutria spreche.
Ich finde eigentlich, Ihr Buch könnte auch ganz gut die ganze Zeit Feuerwerk heißen, denn der Eindruck, der hat sich bei mir beim Lesen eingestellt, die ganze Zeit Feuerwerk, immer passiert was. Rahmen ist Ihr Aufenthalt in der Reha in Teupitz in Brandenburg, wo Sie im Frühjahr 2021 waren, eben nach diesen Schlaganfällen. Da erzählen Sie im Buch auch von der Logopädie, vom wieder Klavierspielen üben. Wie geht's Ihnen denn heute?
Ach, gerade geht's mir ganz gut. Also, sagen wir so, die Chemie, es wirkt. Und ich bin arbeitsfähig und lebensfähig, also das ist eigentlich gut. So, ich muss halt alle Wochen in die Charité zur Chemo und bin dann immer so ein paar Tage daneben, aber ich bin eigentlich soweit eigentlich wieder hergestellt, halbwegs. Ich habe so ein paar Sprachprobleme, so, aber sonst geht es eigentlich. So. Ich fühle mich recht wohl.
Das ist schön, das freut mich. Mhm. Im Buch geht es auch darum, was vor der Reha so los war. Auch angefangen bei Ihrer Kindheit und Jugend bei Köln, ein Kriegsenkel, Bürgertum. Ihre Mutter aus einem gebildeten Elternhaus, der Vater aus einer Bauernfamilie, eine komplett normale Familie, oder?
Ja, was man so normal nennt, nicht wahr?
Ja. Sie arbeiten sich in Ihren Texten ja oft am deutschen Mittelstand ab, an einer Mittelmäßigkeit. Vielleicht kann man das so sagen. Warum?
Naja, das ist ein Thema, was vielleicht auch von früher her kommt, dass man sagt, das ist der Mittelstand. Und diese Mittelmäßigkeit war wahrscheinlich immer so eine Angst davor, das zu sein. Das war so ein, dass man so in diesen Reihenhäusern kleben bleibt. Das ist wahrscheinlich so eine Fluchtbewegung, mein Leben. Ne? Ich bin kein so emotionaler Mensch, sondern ich bin eher reduzierter oder bin so, beobachte viel und mach so und bin eher stummer. Das heißt, ich bin gar nicht so ein exaltierter Mensch normalerweise und habe das dann eher für die Bühne für mich oder für die Kunst oder für die Sachen. Das ist gemachte Sache. So. Also deshalb glaube ich, ich habe so eine Angst davor, langweilig zu sein. So kann schon sein.
Sie wollten Künstler werden, sind in den 90ern nach Berlin gezogen. Puppenspiel haben Sie dann studiert an der Ernst Busch in Berlin. Wie kam es zu der Entscheidung Puppenspiel?
Na, ich hatte erst Russisch studiert oder dachte, ich werde Russisch. Ich lerne Russisch an der Humboldt-Uni. Ich hatte erst so ein Propädeutikum, heißt es, glaube ich. Da hatte ich nur russische Lehrerinnen gehabt, Dozentinnen, und es klang so schön. Und dann wurden die entlassen. Und dann hatte ich die erste Stunde Hauptstudie im großen Hörsaal mit einem deutschen Russischlehrer, Dozenten. Und es klang so schrecklich auf einmal. Und ich dachte, jetzt bin ich wieder an der Uni und diese ganzen Menschen hier. Und dann bin ich gegangen nach einer Stunde und dachte, ich muss irgendwie Kunst studieren. Aber ich wusste nicht, was. Und durch einen Zufall hat ein Freund, der sich beworben hat an dieser Schauspielschule, hat diesen Zettel mir hingelegt, Puppenspiel, wo ich gar nicht wusste, was das ist oder dass man es überhaupt studieren kann, an einem Hochschulstudium 4 Jahre lang. Und dann standen da so Fächer drauf wie Handpuppenspiel, Maskenspiel, Stabpuppe, Schattenspiel. Das klang so komisch alles, so seltsam oder so in alter Weise magisch, dass ich dachte, ich mache das jetzt, ich bewerbe mich einfach mal. Und das hat geklappt, die haben mich genommen letzten Endes und dann habe ich das studiert. So kam das.
Das Schöne ist ja eigentlich auch, wenn so viele Fächer draufstehen bei einem Studiengang, dann muss man sich ja eigentlich auch noch nicht so festlegen.
Also ich glaube, das Puppenspielstudium hat die meisten Fächer überhaupt in einem Kunststudiengang. Das ist ellenlang, ganz viele Sachen und man kommt von einem zum anderen. Und während die Schauspieler zum Beispiel ein Schauspiel-Szenenstudium nach dem anderen haben und so und dann alle 6 Wochen wechseln da die Dozenten oder die, aber haben wir plötzlich Schauspiel, da haben wir, bauen Sie eine Kasperlbühne, machen Sie mit Gemüsepuppen was oder mit Stabpuppen. Das ist eins nach dem anderen eine ganz coole Sache. Oder machen Sie jetzt mit Stahlträgern was oder mit Dingen, mit Material. Und man geht da schon ziemlich, manche gehen auch ganz schön für die Hunde, weil sie einfach beschossen werden mit Merkwürdigkeiten. Und man muss da aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt, sagen wir es mal so.
Ist das Verspielte, das sich immer ausprobieren können, immer was Neues machen, das, was ein Künstler, eine Künstlerin für Sie ausmacht?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was eine Künstlerin oder ein Künstler für mich ausmacht. Aber das ist ja auch bei vielen so, dass man einfach verschiedenste Dinge tut und Projekte macht und verschiedenste Formen ausprobiert und nicht immer dasselbe macht. Also das hat sich so ergeben oder ist auch ein Wunsch von mir, glaube ich.
Mit dem Künstler sein und dem Künstler sein wollen haben Sie sich auch einmal in einem Lied beschäftigt, in dem alles zusammenkommt. Ich finde, das klassische Klavierspiel, das Improvisierte. Ja, und die Frage, wann ist man Künstler?
Ich wollte immer Künstler werden, doch die Gräbes sind das nicht. Die Gräbes sind Beamte oder Ingenieure, Pfarrer. Oder Englischlehrer, aber Künstler, Künstler nicht. Die Gräbes haben, wenn's hochkommt, auf Geburtstagen was gereimt. Sonne und Wonne, Merkel und Ferkel, zu mehr hat's nicht gereicht. Aber ein Reim ist noch kein Gedicht. Junge Künstler sind wir nicht. Und Vater sprach: Künstler, 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 Künstler singt ein Lebtag lang eine Nachtigall. Den Gräbe seine Werksirene, eine Stechuhr oder ein Pausengong. Uns die Arbeit, ihm das Spiel, das ist der Deal. Künstler, Künstler, schau dir unsere Mutter an, sieht die aus wie Thomas Mann? Nein, mach's nicht, lass sein. Künstler beschallen die Wüste mit Wagner und verpacken den Reichstag. Uns bleibt nur die Bewunderung für diesen Menschenschlag. Schlag's dir aus dem Kopf, unser Platz ist der Museumsshop. Künstler, oh Künstler, oh Künstler, sagen, was wir nicht mal zu denken wagen. Künstler, Künstler dürfen schwarz fahren, hörst du, und schlürfen. Künstler dürfen, ach was sag ich, müssen sich bis zum Zäpfchen mit der Zunge küssen. Künstler dürfen sich mit Absinth zu Tode zechen, dürfen Gottes lästern, dürfen Ehe brechen. Künstler dürfen, nein, sie müssen ins Bordell für ein Aquarell oder ein Gedicht, wir nicht. Ich wollte immer Dürer, Dürer, oh, der Dürer, der Dürer, mein berühmter Künstler aus Nürnberg. Der Dürer, der Dürer und sein Pinselstrich, und man erkennt auch alles, jede Borste, jedes Haar, das ist doch wunderbar. Und dann der Hase vom Dürer, der Dürer, den hat er gemalt vor 500 Jahren. Der Dürer, der Hase vom Dürer, Dürer, Dürer. Das wahre Künstlertum erkennt man erst posthum. La 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 la, la 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 la. Und der Künstler und die Künstlerin stehen dann im Brockhaus drin. Dürer unter D, Goethe unter G, Künstler unter K. Im Sommer fuhren wir an die Nordsee und im Herbst in die Lüneburger Heide. Zu Weihnachten wurde der Baum geschmückt, zu Ostern die Eier versteckt, wir haben immer was aus uns gemacht, aber kein Projekt.
Künstler von Reinhard Grebe. Und Reinhard Grebe ist heute unser Gast auf RBB Kultur. Herr Grebe, für Künstler war das ja in den vergangenen, mittlerweile ja beiden Jahren, eine recht schwere Zeit wegen der Pandemie. Sie haben vergangenen Sommer in der Waldbühne ein Konzert gegeben. Bei einem Auftritt haben Sie davon erzählt, dass Sie Ihre kleine Tochter zur Kita gebracht haben und sie dann wieder mitnehmen mussten. Als Künstler sind Sie nicht systemrelevant und haben eben keinen Anspruch auf Betreuung des Kindes. Dieses Nicht-Systemrelevant-Sein, was hat das mit Ihnen gemacht?
Vielleicht gar nicht so viel. Es ist eher so, dass man merkt, man ist halt nicht im Inner Circle der Gesellschaft, wenn es hart auf hart kommt. Man ist Garnitur manchmal so ein bisschen. Den Eindruck hatte ich so in den letzten 2 Jahren. Man ist so dabei auch. Es ist nett fürs Bild, oder? Ich dachte immer, die Künstler sind ja so wichtig geworden. Da dachte ich immer, man schmückt sich mit ihnen oder man geht dahin und man ist Teil davon. Und plötzlich können die Kinder, die können ja nichts dafür, dass der Vater irgendwie Lieder singt. Die dürfen halt da nicht hin. Ne? Das ist so, man fühlt sich so zurückgesetzt dann natürlich. Oder dass man sagt, man ist nicht dabei. Ne? So.
In Ihren Texten, in den Liedern als Kabarettist, aber auch im Buch, arbeiten Sie sich ganz gern an der Gesellschaft ab. Sie beobachten die Gesellschaft, Sie bringen auf den Punkt, was gerade so los ist. Einer von Ihren neuen Songs auf dem neuen Album heißt Wissenschaft ist eine Meinung. Waren da die Corona-Leugner und die Querdenker diejenigen, die Sie vor Augen hatten?
Jein, also ich hatte, natürlich, klar, das ist ja überall zu hören und zu sehen. Ich hatte mir dann so gedacht, was ist eigentlich mit der Kunst? Ne? Was ist sozusagen die Fantasie, die wir so haben, für die wir gut waren oder so? Was ist denn damit jetzt? Es ist ja in aller Munde, die Querdenker oder die Schwurbler oder so, was die da alles für Theorien sagen und so. Und das ist ja scheinbar auch Fantasie. Ne? Ich mache ja gerade Münchhausen, da geht es ja auch sehr viel um diesen Bereich Lüge oder Schwurbelei oder so. Und dass man eben, was ist jetzt die Kunst dabei? Und ich hatte gesagt, ich muss da irgendwie dagegen. Die sind jetzt überall in aller Munde, wir tauchen gar nicht mehr auf, hatte ich so gedacht. Und man muss sozusagen einen kleinen dadaistischen Rundumschlag machen, was den Song anbelangt, ne? Um irgendwie sich damit, es gibt diesen Hook, diese Hookzeile, Wissenschaft ist eine Meinung, die muss jeder sagen dürfen, was ja auch sehr, sehr, was so reinhakt oder reinhookt. Und dann, der Rest ist eigentlich eher, ja, was ist das denn? Das ist Dadaismus. Oder es sind so Unsinnsätze, die dazwischen kommen. Und die hucken sich dann um das Zentrum rum und können manchmal Funken schlagen. Das ist das Lied.
Darf man das noch sagen? Diesen Satz habe ich in Ihrem Buch auch häufig gelesen. Darf man das noch sagen? Machen Sie sich denn Gedanken darüber, in Ihrem Programm PC zu sein, ja. Political Correct?
Natürlich. Also ich glaube, das ist seitdem ein Federschmuckträger auf der Bühne nicht mehr nur lustig ist, sondern zu kritisieren, oder das darf man das noch machen, oder man wird dafür angekackt in Gästebüchern und sonst wo, mache ich mir natürlich Gedanken. Das ist ja ganz klar. Es ist vielmehr so, dass die Sachen so mehr auf die Goldwaage gelegt werden. Man guckt schon, was habe ich da gesagt? Das war auch bei dem Buch so. Was geht jetzt noch mit dem Lektorat oder mit dem Verlag? Ging es dann darum, dass ich wirklich dann diesen Satz da öfters eingebaut habe, einfach an und den unmöglichen Stellen.
Ja.
Was man alles noch sagen darf, das geht mir dauernd über die Lippen, ist ja klar. Ja.
Finden Sie es denn schwerer als früher, die Gesellschaft aufs Korn zu nehmen?
Das kann ich so nicht sagen. Man merkt dann doch, der gewisse Humor von mir kommt ja aus den 80er, 90er Jahren, wo gewisse Dinge einfach nicht hinterfragt worden oder einfach lustig waren damals. Und das Weltbild hat sich geändert, die Zeiten haben sich geändert. Und deshalb muss ich als alter Mensch natürlich, der diese Phasen durchlaufen hat.
Alter Mensch.
Ich bin echt am Gucken. Oder was sind die. Ja, natürlich. Also das ist schon so. Und das sind so Restbestände, die man mit sich schleppt. Es gibt viele Kollegen, die haben sich auch entschuldigt, dass man diesen Sketch nicht mehr spielen darf. Und das geht natürlich sehr im Kopf rum.
Ein Titel, der Ihre Gedanken zu dieser Zeit zusammenbringt, finde ich, ist Mega Nice Zeit. Wollen wir den mal hören?
Ja, bitteschön.
Wir fahren wieder auf Tournee durch die BRD. Was geschieht in dem Gebiet? Nee, 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 nee. An der Landstraße frische Eier und Plakate der AfD. Hass, 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 die neue Dauerausstellung. Sommerreifen, Winterreifen, Mittelstreifen und die Scheibe klar. Kein Insekt perfekt. Spann mal Scheibenreiniger. Meine Filterblase sagt Reinhard, du bist so geil. Draußen die Außenwelt, alles zieht vorbei, alles zieht vorbei. Ich drehe einen Film, ich schreibe ein Buch. Ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Wir fahren durch Sachsen, an der Straße steht ein Gnu. Mir fallen die Augen zu. There's no planet B, der Plumpser geht um. Tanken, blink, 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 nächste Ausfahrt, Edel Museum. Mit Rechten reden, mit Rechten plaudern, Rechte ächten. Wir sind die Guten und das sind die Schlechten. Als die Flüchtlinge kamen, hast du auch nicht willkommen geschrien. Du hast die Schlangen gesehen und gedacht, zu meinem Konzert wollen die nicht. Nee, 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 schalt das Radio ein. Und die Sonne scheint wie Jennifer Lopez. Deine Stimme sagt, gute Fahrt, wo ihr auch seid. Ich wünsche eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega. Überall vegane Sahne, vegane Liebe, veganer Hass. Wir fahren durch Sachsen, wir fahren durch den Tschad. Meine Filterblase sagt, das Klima ändert sich, bleib wie du bist. Jetzt kritisier mich schon mal, nee, dafür bin ich nicht da. Ich drehe einen Film, ich schreibe ein Buch, ich bin auf der Erde nur zu Besuch. Hitler und die Nazis, das ist nur ein Vogelschiss. Hat der Go, hat der Go, hat der Gauland gesagt. Früher waren das ein paar Verrückte, die waren besoffen oder dement. Die saßen in der Bahnhofsmission, heute sitzen die im Parlament. Schalt das Radio ein und die Sonne scheint wie Jennifer Lopez. Deine Stimme sagt, gute Fahrt, wo ihr auch seid. Ich wünsche eine mega nice Zeit. Eine mega nice Zeit. Eine mega.
Mega nice Zeit auf RBB Kultur von und mit Reinhard Grebe. Und Reinhard Grebe ist heute unser Gast. Herr Grebe, Sie haben im Sommer und im Herbst wieder Konzerte gegeben, Auftritte gehabt. Die Pandemie ebbt hoffentlich ab. Aber bevor die Pandemie kam und bevor Sie 2017 den ersten Schlaganfall gehabt haben und dann Anfang 2021 die weiteren, hatten Sie um die 200 Auftritte im Jahr, glaube ich. Sie waren immer auf Reisen, da gab es Regiearbeiten, Dramaturgendasein. Sie wurden von Goethe-Instituten eingeladen, um deutsches Liedgut in die Welt zu bringen. Und davon schreiben Sie auch im Buch. Und immer habe ich beim Lesen gedacht, krass, jetzt mal durchatmen. Und dann kommt bei Ihnen ein Wort, weiter, weiter. Was hat Sie da angetrieben?
Also zum ersten Mal ist es ja so, das ist ja Literatur, ne? Das ist, ja. Also das habe ich bin ja auch, ich muss mich ja auch erfinden für das Buch. Also das ist ja natürlich jetzt in die Richtung geschrieben, das ist schon klar. Oder ist ein Teil von mir. Das sieht von außen viel aus. Ist es vielleicht auch, wie soll ich das jetzt sagen? Wo gibt es denn noch Menschen, die einfach so Pause haben, was Langsames machen, langsam essen? Mag es ja geben, aber ich habe halt schöne Angebote, es ergibt sich so und dann ergibt eines das andere. Das ist so, oder wie sagen wir, Arbeit macht Arbeit. Es kommt so, ich kann schlecht Nein sagen, muss ich auch sagen. Das habe ich jetzt nach der Krankheit etwas besser gelernt, dass ich also weniger mache, tatsächlich. Aber es ist trotzdem viel. So ein Theaterstück zu machen an so einem Theater ist halt sehr anstrengend. Und ich wüsste nicht, wie das geht, dass man sich jetzt zurücknimmt oder dass man halbe Kraft fährt. Das oder, glaube ich. Und das geht zum Glück noch. Das macht mir Freude. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie lange das noch geht.
Sie beschreiben das Leben als gut gebuchter Künstler. Und Sie beschreiben auch, Sie bekamen Routine. Franz und ich waren exakt wie die Braunschweiger Atomuhr, schreiben Sie. Anreise 18 Uhr Soundcheck, 19 Uhr rumhirschen, Text lernen, 19:40 Kostüm anziehen, 20:02 Auftritt, dann und so weiter, 23 Uhr Ende Rotweinabbau. Vom Applaus, da schreiben Sie an der Stelle nichts. Aber ist der Applaus oder die Liebe des Publikums, die Energie des Publikums das, was dann die Kraft gibt, da auch nicht schlapp zu machen?
Also ohne das wäre es ja blöd.
Ja, das ist selbstverständlich. Schon,
natürlich ist das Ding, klar. Vor Leuten zu spielen ist nach wie vor ganz nett.
Und was bleibt dann von der Tour? Also die Frage stellen Sie auch im Buch und Sie geben dann auch gleich die Antwort. Dann nach der Tour bleibt Die Suche nach dem Restaurant, das geöffnet ist, wenn der Abend vorbei ist, und Fotos von Teppichen, Hotelfluren. Das ist ziemlich Understatement, oder?
Ja, natürlich. Aber es ist natürlich klar, wenn man so oft unterwegs ist, dann erinnert man sich oft nicht an das Publikum oder an die Show, sondern an irgendwas Markantes, wie zum Beispiel die Tapas danach oder beim Griechen oder dass man irgendwie, also Restaurants kann man sich eher merken. Die Hotelsteppiche, die muss ich fotografieren, sonst merke ich mir die nicht. Aber es ist oft so, dass was ist denn das jetzt? Oder ich war mal 14 Tage am Stück weg, jeden Tag spielen. Was ist denn das dann noch? Oder was bleibt dann übrig? Also das ist so, das ist alles im Rückenmark dann irgendwo, dass man spielt, man muss sich das merken, vielleicht mit Fotos oder dass man mit einer Band tourt, dann ist es schon so, dass man auch Aktionen hat drumherum. Dass man wird auch ein bisschen räudig dabei, auf jeden Fall.
Was meinen Sie mit räudig?
Naja, man hat halt diesen Tourzynismus oder es ist halt, dass das, wenn es normal ist, irgendwo abends zu spielen und wieder abzubauen, das ist ja auch sind die Handgriffe, man kennt das dann irgendwann, dann geht es im Schlaf oder blind. Es ist oft so das Essen, was dann übrig bleibt, hatte ich so in Erinnerung. Oder man merkt sich, ach, das war doch Frankfurt, das war doch da, wo es diese guten Spaghettis gab oder so. Das ist so, da gab es doch dieses Filetsteak oder so. Das ist dann irgendwie sowas, das, was dann hängen bleibt. Ne? Natürlich ist das räudig, aber es ist jetzt, das ist so das Tourgerede. Ne?
Ja, der Touralltag dann natürlich. Ne? Und dann wird das Ende des Lebens auf einmal sichtbar. Sie stellen sich Nachrufe auf sich vor. Reinhard Grebe, in Klammern Brandenburg, viel zu früh gestorben oder so. 2 Tage lang Nachrufe und Bedauern und dann kommt die nächste Push-Nachricht. Das stellen Sie sich vor, der Tod ist zu wenig. Haben Sie jetzt nach der Diagnose, jetzt geht es Ihnen ja besser, sagen Sie, sehen Sie das Leben anders?
Also dieses Ding war ja, dass man sagt, man liest ja auch viel im Internet, wenn irgendjemand stirbt oder so, das taucht irgendwann mal auf und dann kommen 2 Reaktionen oder 3 bei den meisten oder so und dann ist schon, kommt das nächste wieder. Das wird bei mir nicht anders sein, ganz schnöde. Und das ist natürlich erstmal, wenn man das so hört, vielleicht tragisch oder was ist denn das dann, wofür macht man das ja alles, aber so ist es halt. Ne?
Wie genau lautet denn die Diagnose von Ihnen, Herr Grebe?
Das ist Kleingefäßvaskulitis, so ist da der komische Ausdruck. Das ist eine rheumatische Erkrankung, ein rheumatischer Komplex, betreffend die Gefäße und bei mir komischerweise, blöderweise nur das Gehirn. Also das sind nur die kleinen Adern im Gehirn, die davon betroffen sind, die dann zugehen. Deshalb habe ich auch so kleine Schlaganfälle, die jetzt nicht so rumrumsen und dann ist Totalausfall, sondern immer so, aber kann natürlich auch sein, aber es ist eher, sind so die kleinen Gefäße.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ein Telefonat mit Ihrer jungen Tochter. Sie fragt, Papa, du bist doch nicht tot, oder? Nein, du stirbst noch nicht. Nein, ich lebe noch ganz lang. Bis ich 7 bin, lebst du? Noch länger. Bis ich 8 bin? Noch länger. Bis ich 100 bin? Ja, in etwa. Wenn du tot bist, bleibt dann dein Herz stehen? Ja. Fühl mal mein Herz. Soll ich mein Ohr dran halten? Ja. Oh, ich höre es schlagen, sage ich, ganz schnell. Und ich weine in den Hörer. Ist der Tod bei Ihnen täglich in Gedanken?
Ja, das ist er.
Sie haben ein Lied drüber geschrieben. Dann hören wir das jetzt.
Der Tod hat eine Sense. Der Tod ist ein Skelett mit Hut. Der Tod kommt auf einem klapprigen Gaul. Der Tod hat nichts mit mir zu tun. Der Tod ist ein schöner Vogel, ein Rabe oder ein Schuh. Der Tod, er weiß, was er tut, er drückt die Augen zu. Sind Sie nicht dieser Sänger von Brandenburg? Wir wissen nicht, was Sie haben, aber wir checken Sie durch. Der Tod sitzt in der Kantine, der Tod isst Essen 2. Der Tod, er hat es eilig, stellt das Tablett ins Regal und huscht vorbei. Der Tod schaut auf die Uhr und zählt die Stunden, er steht in der Kurve der Allee. Er zählt die Gesichter seiner Kunden. Tod, du alte Ich, ja geh, der Tod.
Tod tanzt in der Diskotheke. Er hat heute viel zu tun. Und alle tanzen, als gäb's keinen Morgen. Der Tod wippt sachte mit der Hüfte. See you soon. See you soon. Der Tod hat eine Wampe. Der Tod hat sich grad verspielt. Ich sehe den Tod im Spiegel. Hallo, 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 er ist hier. Der Tod ist ein Engel in Weiß. Sie steht an den Geräten. Wenn ich noch einen Tag zu leben hätte, ich wüsste nicht, was ich täte. Der Tod ist an meiner Seite. Er geht mit mir durchs Leben. Was sollen denn die Eltern sagen, wenn ihre Kinder vor ihnen gehen? Der Tod ist eine leckere Bowl. Der Tod ist krass. Der Tod macht keine Termine, er kommt, wenn's ihm passt. Der Tod stellt keine Fragen, er schreibt keine SMS. Mein Leben zieht vorbei. Helpless, 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 helpless. Der Tod tanzt in der Diskotheke. Er hat heute viel zu tun. Und alle tanzen, als gäb's keinen Morgen. Der Tod wippt sachte mit der Hüfte. See you soon, see you soon.
Vom neuen Album Popmusik von Reinhard Grebe. Der Tod. Herr Grebe, im Sommer in der Waldbühne, wo Sie aufgetreten sind, da fällt auch das Wort weiter. Das geht alles von unserer Zeit ab. Sie haben vorhin gesagt, haben mir vorhin gesagt, Sie machen jetzt weniger, aber wenig ist das ja auch nicht. Sie haben das Münchhausen-Projekt in Dresden jetzt gerade und Sie haben zusammen mit der Schauspielerin Tilla Krattoch-Will ein Hörspiel über das Leben von Hans Fallada gemacht, hier im RBB im Haus des Rundfunk produziert. Wir senden es vom 21. Januar auf RBB Kultur. Fallada, ja. Ein Leben im Rausch heißt es ausgerechnet. Warum Fallada?
Warum? Ich kannte den eigentlich kaum vorher, muss ich sagen. Das ist auch so ein Lockdown-Projekt. Vorher hatte ich mit eben jener Tilla Krattoch-Will Fontane gelesen, und zwar die Ehebriefe. Das war ein Projekt 2019, da ist er jetzt 200 Jahre alt geworden. Und da bin ich so rumgefahren durch Brandenburg, durch Scheunen und Kirchen und so. Und es war sehr schön. Und das Literaturbüro, was uns da vermittelt hat, hat gefragt, was kommt denn jetzt nach Fontane? Und da habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann haben die uns, glaube ich, Fallada, die Ehebriefe von Fallada vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, sind wir jetzt Ehebriefspezialisten? Habe ich dann gesagt, da stimmt doch, was ist denn das? Und dann kam der Lockdown. Und dann habe ich erstmal mich mit Fallada beschäftigt. Dann hatte ich ja Zeit, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, das ist ja viel verrückter. Das ist ja ein krasser Charakter. Das ist, was für ein Leben. Und das ist ja alles und so dicht und so atemlos und die vielen Stimmen und die ganzen Lebensstationen, die man gar nicht auf eine Kuhhaut kriegt. Und dann habe ich mit der Tilla Krattoch-Will zusammen, wir haben uns gesagt, wir machen das Leben von Fallada ohne die Romane, also ohne die fiktionale Literatur, nur mit Briefen, mit Dokumenten, mit Arztbriefen, mit Polizeiakten, mit Gerichtsakten. Und wir haben uns reingegraben in diesen ganzen Komplex und haben sozusagen jetzt seine, ich glaube, man nennt das Biopic oder so, im Fachjargon, man hat sozusagen sein Leben in Abschnitten, in Rückblenden, tatsächlich nur anhand von Briefen und von Dokumenten. Das wurde jetzt inszeniert beim RBB. Wir durften es auch lesen und ich bin sehr gespannt.
Was ist das für ein Typ, der Fallada?
Naja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das ist ein Suchtmensch auf jeden Fall, ein Suchtmensch in jeglicher Hinsicht. Tatsächlich jetzt auch mit Drogen und mit Kippen und mit Alkohol, mit Frauen, mit Büchern. Der hat also alles in sich reingefressen und wieder rausgekotzt. Es war ein maßloser Mensch. Und der eben auch Opfer und Täter war. Also das ist eine interessante Biografie. Und der hat also Bücher geschrieben, also in so Anfällen. Der hat also 600, 700 Seiten in 4 Wochen geschrieben oder so. Und Dann war er wieder ganz akribisch und hat pedantisch seinen Tagesplan eingehalten. Dann war er ein Absturzkandidat und hat irgendwie die Hälfte seines Lebens, dachte ich, in Psychiatrien verbracht oder in irgendwie in Sanatorien. Also es war ein maßloses Leben, sagt man. Maßlos ist falsch. Klingt so
ein Rauschhaft.
Leben, würde ich sagen. Ja, genau. Ein Leben im Rausch, ja.
Auch Multitasker?
Ach ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
Ein Zitat von Ihnen aus Ihrem Buch Rheinland-Grapefruit: Mein Leben ist, ich muss mich damit abfinden, ich zu sein. Wie gelingt Ihnen das?
Das Zitat, glaube ich, ist eher eine Erkenntnis, dass man sagt, man will mal jemand anders sein oder viele andere, viele vor allem. Man will mal viele Biografien leben oder so. Und man fällt dann reihenweise oder meistens auf sich so zurück und das ist meistens dürftig, jetzt kommt wieder das Wort mittelmäßig, oder es ist halt das Leben. Und man muss sich damit irgendwie arrangieren, ja, das ist das.
Rheinald Grebe war in dieser Stunde unser Gast auf RBB Kultur. Sein neues Album heißt Popmusik, sein Buch Rheinland Grapefruit,
mein Leben. Ist die Zeit schon vorbei?
Mhm. Die Zeit ist leider schon rum. In diesem Buch Rheinland Grapefruit sind auch viele Fotos, Zeichnungen, da ist Todernstes, Lustiges und auch Irregeschriebenes. Das Buch ist bei Woland und Quist erschienen, kostet 28 Euro. Danke, Rheinald Grebe, für Ihre Zeit. Und zum Schluss noch ein alter Titel: Auf Tour.
Ich fahr nach Freiburg und Stut, morgen wieder zurück. Comedy Night in der Rotkäppchen-Sektfabrik. Kultur macht vor nichts Halt in dieser Republik. Nach der Show füllen die mich ab mit ihrem Sekt. Ich glaub, es geht wieder los. Ich bin wieder unterwegs. Ich steh im Fleischer-Imbiss, ess Kartoffelsalat. Ich steh da ganz gern neben dem Proletariat. Ich steh Hauptbahnhof Hamm im gelben Quadrat. Ich mag die öden Orte, da pfeif ich gleich ein Lied. Ich will Deutschland singen, das ist mein Gebiet. Ich schlaf im Hilton und im Autohof. Ich sauf die Minibar leer und schaue Bernd das Brot. Nachts läuft nur Titten und Hitler und so. Ich seh Kastenbrote titten und den Dauerfaschist. Ich denk, ich bin nicht von hier, ich bin Langzeittourist. Plakat, die von allein labert vor Lidl, bellt ein Hund. Ich frag mich, wie krieg ich dieses Land in meinen Mund? Ich seh die Penner vor Rewe, die Schnösel auf Sylt. Der Penner hängt rum, der Schnösel, der chillt. Legt das aufeinander, was gibt das für ein Bild? Ich steh im Pixelpark, was singe ich denn? Über 80 Millionen Parallelgesellschaften. Ich bin auf Tour, wieder auf Tour. Dieses Land, piep, piep, ist mein Liedgebiet. Ich bin auf Tour, wieder am Jet. Mit dem Koffer in der Hand und meinen leeren Zetteln auf Tour. Jack, 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 Jack. Ich bin nur Gast in eurer Stadt. Morgen bin ich wieder weg. Ich sitz in meiner Kutsche auf dem Brandenburger Tor. Ich dresche auf die Gäule, es geht keinen Meter vor. Die Damen vom Denkmalschutz kommen mit dem Sandstrahl. Das Konzert beginnt, es hört niemals auf. Ich muss weiter, weiter, immer weiter. Ich sitze in meiner Kutsche auf dem Brandenburger Tor. Ich dresche auf die Gäule, es geht keinen Meter vor. Ich werd das hier nicht ändern, ich werd nur drüber singen. Das Konzert beginnt, es hört niemals auf. Ich muss weiter, weiter, immer weiter. Thank you. Vertreter fahren von Stadt zu Stadt. Ich frag mich, ob sich irgendwas geändert hat. Der Kaffee schmeckt besser als vor 20 Jahren. Jeder backt Brötchen, ich mach das auch. Ich will Deutschland singen, weil ich hier Sauerstoff verbrauche. Ich bin auf Tour, wieder auf Tour. Dieses Land, piep, piep, ist mein Liedgebiet. Ich bin auf Tour, wieder am Jetten, mit dem Koffer in der Hand und meinen leeren Zettel auf Tour. Check, 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 ich bin nur Gast in diesem Kaff, morgen bin ich wieder weg auf Tour. Check in, check out, seh in laut, edel's laut, nach der Show gibt's Sauerkraut. Ich bin auf Tour.
Auf Tour, Reinhard Grebe und die Kapelle der Versöhnung. Und mehr Reinhard Grebe gibt es vom 21. Januar an hier auf RBB Kultur, ein Hörspiel über Hans Fallada, Fallada, ein Leben im Rausch, gelesen von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil, hier aufgenommen im Haus des Rundfunks. Und außerdem war Reinhard Grebe heute unser Gast und dieses Gespräch finden Sie auch bei uns zum Nachhören im Netz.